herzlich willkommen beim Redefreude-Podcast, dem Podcast für alle, die sich mehr Bühnenpower wünschen und gelassen und souverän ihre Botschaften präsentieren wollen. Schön, dass du heute dabei bist. Hör rein und hol dir Inspiration und praktische Tipps für deinen nächsten Auftritt. Und wer bin ich? Ich bin Barbara Bosch, Speaker-Coach, Pitch- und Präsentationstrainerin. Ich helfe Menschen dabei, gerne entspannt und überzeugend zu präsentieren. Redefreude ist der Podcast für Speakerinnen, von denen wir unbedingt mehr brauchen. Trau auch du dich, mit deiner Botschaft sichtbar und unvergesslich zu werden. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Redefreude-Podcast, Folge 22. Super schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, herzlich willkommen. Wir haben heute wieder ein super spannendes Thema. Es geht nämlich um Humor, Comedy und Improvisation beim Sprechen vor Publikum. Und da habe ich mir heute wieder eine weltbeste Super-Expertin und zum ersten Mal tatsächlich eine Kollegin eingeladen, die fabelhafte Sonja Gründemann. Und diejenigen von euch, die hier per Video zuschauen, die sehen sie auch schon. Liebe Sonja, super schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, da werde ich ja fast rot bei der Anmoderation hier. Passiert auch nicht auf. Dankeschön.
Das ist so toll. Also ich freue mich so ganz besonders. Ihr werdet ja, wenn ihr Sonja noch nicht kennen solltet, jetzt sehr gleich intensiv kennenlernen. Und ich freue mich so ganz, ganz, ganz besonders, weil Sonja und ich so viel gemeinsam haben. Natürlich die Leidenschaft für die Bühne, fürs Sprechen. Und Sonja aber auch noch so eine Knallerfrau dazu ist und ganz spannende Sachen macht, die ich gar nicht mache. Also das heißt, ihr profitiert heute von super Speakerinnen-Coaching-Wissen und dazu aber noch von Sonja, die nämlich außerdem auch noch Schauspielerin, Comedian und Sängerin ist. Und Sonja hat auch einen fantastischen Podcast, in dem ich auch schon als Gästin mit dabei sein durfte, How to Impress. Also diese Wunderfrau, die heute hier an Bord ist, macht ganz, ganz, ganz viel tolle Sachen. Und Sonja, gerade in Bezug auf dieses Thema Comedian, Comedy und Humor, da wollen wir heute mal ganz intensiv einsteigen. Bevor wir das machen, möchte ich gerne noch mit dem Publikum und vielleicht mit dir drei Fun Facts teilen. Denn wir sind nicht nur beide Speakerinnen und Speakerinnen-Coaches, sondern wir haben noch ein paar andere Gemeinsamkeiten, die wir, glaube ich, bisher noch gar nicht so richtig besprochen haben. Ich habe nämlich ein bisschen in Sonjas Bio gestöbert und musste immer wieder schmunzeln, weil ich gedacht habe, oh, das verbindet uns auch. Also die drei Fun Facts, die uns verbinden, sind zusätzlich, wir haben beide als Kinder in der Schule an Vorlesewettbewerben teilgenommen und gewonnen.
Das ist ja cool. Wo hast du das gefunden? Das ist ja der Hammer.
Du, aber die auf der Webseite, glaube ich, oder ja, irgendwo cool. In irgendeinem deiner Profile. Aber stimmt, oder?
Ja, ja, es stimmt, ja, ja. Sogar, genau. Ich habe an einem deutschen Vorlesewettbewerb teilgenommen und gewonnen und irgendwann mal an einem Plattdeutschen, obwohl ich gar nicht Plattdeutsch spreche, da bin ich leider nur Zweite geworden.
Naja, immerhin. Ist noch Luft nach oben. Genau. Ja. Fun Fact Nummer zwei, wir haben beide eine Verbindung mit der Commerzbank. Du hast für die mit der Commerzbank gearbeitet?
Ja, da meine Ausbildung, mein Studium gemacht.
Ja, und mein Papa war den Hauptteil seines Berufslebens bei der Commerzbank als Betriebsrat. Also auch da die Verbindung, Commerzbank, genau. Und drittens natürlich deine Heimatstadt Hamburg ist tatsächlich eine von meinen Top 3 Lieblingsstädten in Deutschland. Fußnoten-Fun-Fact, Berlin ist es eigentlich nicht gewesen. Also neben Hamburg sind es noch Köln und Leipzig. Aber das heißt, da haben wir auch so eine ganz starke Verbindung. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute hier im Redefreude-Podcast bist. Sonja, lass uns mal direkt reinspringen. Mhm. Wir sind ja beide auch große Fans von Storytelling und deswegen habe ich gedacht, wir könnten mal so ein bisschen mit deiner Story hier reinspringen. Von der Bankerin zur Schauspielerin. Wie ging das denn? Oder sind die beiden Sachen vielleicht sogar näher zusammen, als wir uns das vorstellen?
Ah, super schöne Frage. Also wie ging das? Ich versuche es kurz zu machen und auf den Punkt zu kommen. Ich habe schon immer gesungen und geschauspielt. Also ich habe, ich war schon in der zweiten Klasse im Schulchor, obwohl man eigentlich erst ab der dritten durfte. Ich hatte mit 16 drei Bands. Ich war mit 13 die Frontsängerin der Schulband und die Solistin im Chor. Also die Bühne war schon immer meine Leidenschaft. Ne? Ich kann auch nicht ohne Bühne, auch wenn ich immer mal wieder denke, warum tust du dir das an? Aber so. Und dann, wie es halt so ist, haben meine Eltern gesagt, Kind, mach was Vernünftiges, ja, brotlose Kunst und so weiter. Und mich hat tatsächlich das Thema Bank interessiert. Und dann bin ich eben in der Bank gelandet. Ich habe ein Praktikum mit 16 gemacht und habe dann eben duales Studium gemacht. Habe aber immer weiter gesungen und war auch einmal im Jahr auf Theaterworkshops, erst als Teilnehmerin, später als Teamerin, also als Anleiterin sozusagen mit Improvisationstheater und so. Und ja, und dann bin ich in der Bank gewesen und habe aber Musical-Workshops mitgemacht an der Schule hier in Hamburg. Also ich habe in Mannheim studiert und da gelebt. Und habe den Absprung nicht so richtig geschafft. Und dann gab es wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe einen Go-Kart-Unfall gehabt. Da war ich 23. Wir hatten abends so ein Firmen-Event und ich lag da und habe irgendwie eine Wirbelsäulenprellung gehabt. Und dann kam die Frage in meinen Kopf, war es das jetzt? War es das, was ich schon immer machen wollte? Und habe noch meine Aufnahmeprüfung auch nur an einer Schule gemacht hier in Hamburg und bin genommen worden. Und natürlich ist immer wieder die Frage, wie passt das zusammen? Und oh Gott, also wie, ach ja, Bank hat dir keinen Spaß gemacht. Nee, stimmt nicht. Wertpapiere fand ich super spannend. Ich habe meine Studienarbeit über Aktienanleihen geschrieben. Ich habe meine Diplomarbeit über Marketing geschrieben. Also das war es nicht. Und ich war auch noch ein Jahr in der Bank. Aber später wurde mir dann bewusst, wenn du beispielsweise, ich habe ganz viele Vertriebstrainings und Coachings gemacht. Und da wurde ich ganz oft gefragt, ja, Frau Grünemann, was können Sie mir denn als Schauspielerin beibringen? Lustigerweise in der Bank. Da habe ich gesagt, haben Sie meine Vita nicht ganz gelesen. Ne? Und was für mich immer wichtig ist, Schauspieler leben ja eher eine Rolle, als dass sie sie spielen. Ja, also natürlich kommt drauf an, aber wenn du richtig in deiner Rolle bist, ist es ja eher, dass du die Rolle lebst und ausfüllst, sagt man ja auch. Behauptest ist ja auch so ein Wort aus dem Schauspiel. Und wenn du im Vertrieb beispielsweise bist, interessiert auch niemanden, wie auf der Schauspielbühne, ob dein Kind krank zu Hause ist, ob du gerade einen Todesfall in der Familie hattest, ob es der glücklichste Tag deines Lebens ist, das hat hoffentlich Einfluss auf deine Arbeit, aber du bist ja auch in deiner Rolle, die du in dem Moment ausfüllst und zwar auch authentisch. Und echt, so wie auf der künstlerischen Bühne. Und das wird oft verkannt, dass da mehr Parallelitäten sind, die du eben mit reinnehmen kannst, als man auf den ersten Blick denkt. Und es geht immer um Authentizität, es geht bei mir immer um den Menschen, der im Mittelpunkt steht. Und deswegen finde ich, es befruchtet sich sehr gegenseitig.
Schauspielbühne und Businessbühne, total spannend.
Genau.
Herzlichen Dank für diese Reise, für die Journey und für die Story. Lass uns doch gerne mal so ein bisschen vom Schauspiel zu Comedy und Comedians gehen. Und vor allen Dingen auch das Thema Improvisation, weil ich das auch so spannend finde. Du hast es eben schon gesagt, dass du auch als Improvisationstrainerin arbeitest. Ich bin ja ein riesiger Fan auch von Comedy. Ich habe Chris Rock in New York schon live gesehen. Ich liebe aber auch die ganzen Ladies. Dich habe ich noch nicht gesehen, das kommt noch. Aber ich liebe Ellen DeGeneres. Ich liebe Tina Fey. Also ich habe so einen Blick da in die USA gerichtet. Und ich habe ja viele Jahre in den USA gelebt und dort auch an einer Uni und an den Unis in den USA gibt es immer die Commencement Speeches. Also wenn man in den USA einen Bachelor studiert, dann geht das 4 Jahre und man ist dann the class of wann auch immer man fertig ist. Und zum Abschluss kommt dann, abhängig von der Uni, eine bekannte Rednerin, ein Redner, mhm, und hält diese Abschlussrede, diese Commencement, mhm, Speech. An der Uni, an der ich in den USA war, war es zum Beispiel Bill Clinton. Also das war auch so ein super, wow, Highlight gewesen. Genau.
Ja, das glaube ich.
Und ich habe die Commencement Speech von Ellen DeGeneres gesehen. Die kommt ja ursprünglich aus Louisiana und hat dort an einer Uni eine Commencement Speech gehalten und natürlich voll im Comedy-Stil. Es, mhm, wirkte aber total spontan, es wirkte total improvisiert. Und jetzt mal die erste Frage an dich als Expertin, weil ich das auch immer wieder an meinen Coachings höre und weil ich das für die Businessbühne auch so wichtig finde. Bei solchen Comedian Acts, Speeches, mhm, wie viel ist davon eigentlich spontan?
Ich würde spontan sagen, 2%.
Also, mal ein bisschen ab da, genau. Ich muss mal ein bisschen Einblick hinter die Kulissen, wie sowas abläuft.
Genau, also das ist immer wieder, es gibt ja unterschiedliche Formen der Comedy. Ne? Ich zum Beispiel bin keine Stand-Up-Comedian. Stand-Up-Comedians feuern ja einen Gag nach dem anderen raus. Ich bezeichne mich eher als musikalische Comedy. Es war auch nie geplant, dass ich Comedy mache, aber irgendwann haben die Leute angefangen zu lachen, wenn ich was gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay. Und jetzt entwickeln sich meine Stücke auch immer mehr in die Richtung. Ich habe immer auch so ernste Sachen drin. Aber um zu deiner Frage zu kommen, Comedy ist harte Arbeit. Mhm. Und ich nehme da immer wieder das Beispiel von einem Bekannten von mir, der sagte neulich zu mir, ich bin eher so der Stand-up-Comedian. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, und woran machst du das fest? Also ist in einem ganz anderen Bereich tätig, ja. Mhm. Und er, naja, ich mache immer so spontan Witze mit den Omis und so. Und dann habe ich gedacht, ja, interessant, denn Stand-up-Comedy ist knallharte Arbeit. Mhm. Jeder Gag wird geübt. Es gibt unterschiedliche Typen. Ich habe da mal ein sehr interessantes Interview auch mit Thorsten Sievert, der Comedy-Produzent ist, geführt, der das auch nochmal mit Beispielen aus der Promi-Comedy-Szene, mhm, bezeichnet. Ne? Der dann sagt, naja, der eine macht sich Stichpunkte, der andere schreibt sein Programm aus. Ich zum Beispiel, ich Sonja Gründemann jetzt, ich schreibe meine Programme komplett aus, mhm, übe die dann und dann kommt die Spontanität. Mhm. Also dann, aber ich habe halt ein Grundgerüst und, mhm, und meine Lieder stehen fest. Also ich, mhm, dichte zum Beispiel ja bestehende Lieder um, und die müssen natürlich geprobt werden, dass, mhm, die Silbe auf der richtigen Note kommt und so weiter. Na klar, wenn du es dann hast, kannst du es ein bisschen aufweichen. Aber Stand-up-Comedy oder Comedy bedeutet nicht, ich bin spontan, stelle mich hin und bin einfach witzig.
Wirklich.
Es gibt Menschen, die können das. Mhm. Und was ich besonders liebe, ist, wenn dann zum Beispiel ein wohlgemeinter Zwischenruf aus dem Publikum, mhm, kommt und ich kann darauf eingehen.
Ja.
Das kann ich aber nur, wenn ich gut vorbereitet bin. Und da schließt sich auch wieder der Part zu den Speeches. Du hast es eben angesprochen. Das kommt bei dir im Speaker-Coaching auch immer wieder. Irgendwie wollen auch alle unbedingt witzig sein. Also ich, mhm, überspitze jetzt natürlich. Und da hat neulich auch ein Kollege was Tolles gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der sagte, naja, aber guck dir mal große Reden an. Die sind oft gar nicht witzig und trotzdem sehr erfolgreich. Also, mhm, du darfst natürlich witzig sein.
Ja.
Aber versuche nicht, und es ist wirklich mein Appell, versuche nicht, wenn du nicht gut vorbereitet bist, irgendwie einen Witz einzubauen, den du auch vielleicht nicht geprobt hast.
Ja,
weil,
ja,
der muss en point sein, der muss auf den Punkt kommen. Und natürlich probiere ich mich auch aus und baue dann mal was ein. Und dann merke ich aber, hups, ich bezeichne das immer wie den Vogel, der vor dir langfliegt und plötzlich abstürzt, weil halt leider keiner lacht. Ja,
ja, das ist ein gutes Bild, ja.
Aber
ja,
viel muss geübt sein. Es, ja, ist einfach so.
Ja, ja. Ich finde das super. Also ich finde das super, zum einen so ein bisschen so ein Reality-Check, ne? Vieles, was, mhm, so spontan wirkt, ist gar nicht spontan. Mhm. Und gleichzeitig aber auch dieses, dass da trotzdem noch so ein bisschen Raum für auch Spontanität da ist. Ne? Was ich immer sage, ist, meinen Klienten und Klientinnen, es gibt zwei unterschiedliche Typen von Rede. Es gibt so diese Kategorie TEDx-Talk, mhm, oder bei mir war das, ich habe ja meine Ausbildung bei Toastmasters gemacht, unsere Speeches waren 5 bis 7 Minuten im Durchschnitt, mhm, da saß jedes Wort. Ich habe eine 5-minütige Rede, 20 Zeitstunden und mehr geübt. Ja. So, bis ich an dem Punkt war, dass es wie improvisiert und aus dem Ärmel geschüttelt gewirkt hat. Das war aber ein langer Berg, den ich erstmal hochgegangen bin. Auswendig, ja. auswendig, auswendig, dass ich dann irgendwann es so drauf hatte, dass es locker war und dass Spontanität wieder Platz hatte. Das funktioniert für eine Business-Rede, die du einmal die Woche hältst, zweimal die Woche hältst, nicht so. Und deswegen sage ich immer, eine gute Vorbereitung, eine gute Struktur und dann die Talkpoints spontan. Aber sobald du die hast, kannst du beides. Ne? Du hast, so wie du gerade gesagt hast, du hast das Programm und dann hast du da aber nicht einen Knautschraum, wie heißt denn das? Platz? einfach auch, auch spontan zu sein. Das finde ich total wichtig und das bringt mich aber auch zur nächsten Frage, denn Comedians, haben wir jetzt festgestellt, sind gar nicht so spontan, wie sie wirken. Trotzdem ist so ein bisschen dieses spontane Sein, Improvisieren, finde ich gleichzeitig total wichtig, weil das was mit Angst und diesem Anspruch und Perfektionismus zu tun hat. Ne? Mhm. Und bei mir war das so damals und ist heute vom Typ her immer noch so und bei vielen von meinen Klienten und Klientinnen ist es so, vorbereitet sein gibt Sicherheit. Unvorbereitet sein, Unsicherheit. Wir haben ja eben, Sonja, du und ich, wir haben ja eben nochmal im Vorfeld geschnackt und haben gesagt, dass es so viele Leute gibt, gerade auch Frauen, die bei einer spontanen Bühne, wenn sie nicht vorbereitet sind, ablehnen. Also die wagen sich gar nicht auf die Bühne, wenn sie sich unvorbereitet fühlen. Mhm. Ja. Trotzdem gibt es aber Dinge auf der Bühne, die einfach passieren. Und dann muss man damit auch umgehen können.
Ja.
Daher, für mich, und jetzt kommen wir nämlich zum Improvisationstheater, was mir wahnsinnig geholfen hat, weil ich gemerkt habe, ich will immer perfekt vorbereitet sein, habe ich gedacht, was kann ich denn machen, um das andere auch zu trainieren? Ich mache Improvisation. Und das war für mich, also Improvisationstheater, ich habe so einen Kurs gemacht und das war für mich so ein Gamechanger, weil ich wirklich immer gemerkt habe, wenn ich mich vorbereiten will, also ich stehe auf der Bühne, wir haben eine Szene und ich versuche vorauszudenken, dann ist es immer aufgeflogen. Ja, also der Trainer hat das immer gemerkt. Das sind so diese typischen Sachen wie, jemand schlägt vor, wir gehen aufs Schiff und ich sage dann, nein, lass uns doch mal lieber in die Rakete gehen. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist dieses Yes and. Und ich finde dieses, also das, was kommt, nimmt man an und arbeitet damit weiter. Das geht vielleicht ein bisschen an das, was du gesagt hast, wenn spontan was aus dem Publikum kommt, ja? Mhm. Also für mich hat geholfen Improvisationstheater, dieses Yes and, und das mache ich in meinen Coachings und Trainings auch. Die Leute wollen das nicht, aber dieses Scheiter-Heiter und wir üben uns jetzt auch darin, Fehler zu machen und dass es okay ist, wenn wir nicht perfekt sind, das funktioniert gut. Was hast du für Tipps für tatsächlich Spontanität, gut klarkommen mit nicht perfekt, was funktioniert für dich, für deine Klienten und Klientinnen?
Also, was ich nochmal, ich komme da sofort drauf, ein Punkt, den ich nochmal kurz ergänzen möchte, ist total wichtig, den ich unterstreichen möchte, weil du hast gesagt, du hast für deine Reden 20 Zeitstunden und mehr geübt, auswendig, 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 bis es spontan war, weil das ist bestimmt eine Frage, die du auch ganz oft gestellt bekommst. Ja, ich lerne meine Rede auswendig. Ja, aber bitte dann eben nicht so, dass sie auswendig gelernt klingt, ne? Sondern genau das, was du eben gesagt hast. Tipps für das Spontansein. Also, auch da, ich weiß, auch meine Klientinnen und Hörerinnen und Hörer können das oft nicht mehr hören, es ist die Vorbereitung. Wenn du immer wieder übst, auf die Bühne zu gehen, immer jede Gelegenheit annimmst. Und das muss ja nicht immer eine große Bühne sein. Ja, du hast eben von den Toastmasters erzählt. Es gibt ja auch kleine Übungsbühnen. Das gilt für Comedians übrigens auch. Da gibt es offene Bühnen, wo die sich immer wieder ausprobieren. Also da ist viel Ähnlichkeit. Dann hast du es, ich mag kein Schubladendenken, aber ich möchte es mal wie so einen Apothekerschrank beschreiben. Ja, so ein Apothekerschrank hat ja so ganz viele Schubladen. Und das heißt, je mehr du übst und je mehr du in die Sicherheit kommst, desto eher weißt du, auf welche Schublade, das weiß dein Unterbewusstsein dann, auf welche Schublade kann ich denn jetzt in der Störung zugreifen? Mhm. Ne? Zwei konkrete Tipps, die ich immer gebe, ist, A, niemand weiß, was du als nächstes sagen möchtest.
Ja, das ist super. Ne? Ja.
Das heißt, wenn du was vergisst, so what? Ja, also, und da auch aus dem Nähkästchen geplaudert, mein Stück Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre, ist ja jetzt kein Stück, das habe ich 2019, kurz vor der Pandemie, habe ich Premiere damit gehabt. Im November 2019, im März 2020 wissen wir alle, was passiert ist. Seitdem habe ich das jetzt eine Handvoll Mal wieder gespielt. Mhm. Das heißt, für mich ist es jedes Mal ein riesiger energetischer Aufwand, weil ich habe zwar das Stück selbst geschrieben und inszeniert, aber es ist ein 2-Stunden-Programm und ich muss meine Gehirnzellen wieder daraufhin trainieren. Jetzt mache ich ja noch viele andere Dinge.
Ja.
Ganz realistisch betrachtet. Das heißt, ich setze mich nicht 2 Wochen, das lohnt sich auch finanziell nicht, muss man auch ganz offen sagen, nicht 2 Wochen ins Kämmerlein und übe jeden Tag nur dieses Abendprogramm. Das heißt, es passiert natürlich auch mal was. Und auch mir passiert es, dass ich was vergesse. Jetzt habe ich zum einen Markus, meinen Pianisten, dabei. Der fängt dann manchmal einfach an, ein Lied zu spielen. Und ich denke, ach so, das kommt jetzt, interessant. Merkt das Publikum nicht.
Ja.
Oder ich stelle fest, oh, warte mal, das habe ich gerade vergessen. Nee, jetzt passt es gerade nicht, das einzubauen. Ich baue es später ein. Mhm. Aber de facto, das Publikum merkt nicht, dass ich es vergessen habe.
Ja.
Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, ich decke es auf. Sprich, ich hole den rosa Elefanten in den Raum.
Mhm.
Und eine Geschichte, die ich da immer wieder gern erzähle, die ist nicht meine Geschichte, sondern eine von meinem Klienten, der eine Moderation gemacht hat. Ich versuche es auch zusammenzufassen. Es war eine Doppelmoderation. Er kam auf die Bühne und hat seine Kollegin mit dem falschen Namen angesprochen. Und die Kollegin sagte, ich bin aber gar nicht Saskia, ich bin Maria. Und dieser Kollege war unglaublich nervös und wir dachten alle, oh Gott, was passiert? Aber was hat er gemacht? Er hat es eingebaut, so wie wir es vorher besprochen hatten. Hat gesagt, ach so, ja, dann fange ich nochmal an. Ist an die Seite hinter das Stehpult, in die Knie runter, wieder hoch, ist auf sie zu und hat gesagt, und Maria, hast du dich in der Pause auch so gut erholt wie ich? 21, 22 und 2000 Kollegen, vor denen die moderiert haben, haben getobt. Und ich kriege heute noch eine Gänsehaut. Das ist kein Witz. Das ist über 11 Jahre her, dass das passiert ist. Aber was hat er gemacht? Er hat es eingebaut. Und die Leute dachten, es wäre inszeniert gewesen.
Ja. Ja.
Und das passiert mir auch auf der Bühne. Ja, das passiert übrigens auch besonders gern, wenn jemand spontan was aus dem Publikum reinruft und ich Bock habe, drauf einzugehen. Und dann entsteht so eine kurze Konversation. Und dann, ach so, warte mal, wo war ich denn jetzt im Stück? Ja, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Finden die Leute super, weil was macht es? Es macht dich menschlich.
Ja, absolut. Absolut. Ne? Ja.
Es macht dich menschlich. Also Tipp Nummer 2, deck's auf. Das darf natürlich nicht bei einer 20-Minuten-Speech alle 2 Minuten passieren. Das ist auch vollkommen klar. Aber es soll den Stress so ein bisschen aus dem System nehmen. Wir sind alle nur Menschen. Das kann passieren.
Absolut. Und ich kann da auch nochmal anknüpfen an einen Punkt, den du gerade gebracht hast, den ich so wahnsinnig wichtig finde, dieses Thema, wenn man was geplant hat und das Ganze vergisst. Ne? Ich war vor 2 Wochen bei einem Kundentraining in München und da hatte ich 6 Teilnehmerinnen gehabt. Wir hatten erst eine Online-Session gehabt, dann hatten die Hausaufgabe gehabt, alles, was sie gelernt haben, auf eine Präsentation anzuwenden und die haben sie dann gehalten und haben Feedback bekommen. Wir haben dann nochmal eine Feintuning-Session im Anschluss gemacht. So, und es ist 2-mal passiert, dass eine von den Teilnehmerinnen dann auf der Bühne stand, was erzählt hat und meinte, there's one thing I forgot. So, und dann habe ich als Feedback gegeben, dass ich gesagt habe, hey, genau was du gesagt hast, Sonja, das weiß euer Publikum nicht. Du kannst es so als Sonderspecial-Effekt noch draufsetzen.
Ja?
Du kannst es einleiten mit, there's one more thing I got for you today. Ne? Irgendwie sowas.
Yeah.
Also dieses, man fühlt sich halt selbst ertappt. Man hatte einen Plan, den hat man nicht eingehalten. Und man kann einfach, indem man das Wording changed, das Ganze so als positiv präsentieren.
Total. Mache ich ständig.
Ja. Ja, und ich finde auch, ich sage auch immer, und wenn auch mal was schief läuft, ich finde immer, das ist der perfekte Moment, um das Publikum mit einzubeziehen. Ne?
Ja.
Also wirklich, auch wenn ich super emotional bin, dann vergesse ich auch mal was. Und genau wie du es gerade gesagt hast, Sonja, sage ich dann auch so, jetzt habe ich mich gerade so gefreut oder so aufgeregt. Ja, jetzt helfen Sie mir doch nochmal, was war der letzte Punkt, der für Sie wichtig war oder ne, irgendwie sowas, dieses Anknüpfen, dann helfen die freuen sich, alle lachen zusammen und das ganze Erlebnis wird auf beiden Seiten noch besser. Ne?
Total. Also ich kann das nur noch unterstreichen, weil ich erinnere mich an Situationen, wo ich zum Beispiel ein Knistern im Mikrofon hatte. Das ist jetzt eine Comedy-Situation. Ne? Das heißt, die Leute sind sowieso schon auf Spaß eingestellt. Und dann kommt mein Pianist halt mit mir hinter den Paravent. Und ich, ach Markus, komm, das wolltest du doch. Weißt, dann entsteht auch so ein Dialog zwischen meinem Pianisten und mir, der nicht geplant ist. Und die Leute feiern das.
Ja.
Oder wir hatten mal die Situation, da habe ich wirklich den Faden verloren und habe gesagt, Markus, ich brauche mal kurz seine Hilfe, wo sind wir denn? Und er, keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Haben die Leute gefeiert, ja? Also, und dann wirklich auch dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, nicht zu sagen, oh Gott, was denken die denn jetzt? Sondern drüber zu lachen und zu sagen, ja, sehen Sie mal, so geht es realistisch, kriegen Sie gleich mal kleine Backstage-Einblicke, was hier so los ist. Ich hoffe, Ihnen gefällt es besser als meinem Pianisten. Ja, also sowas. Und, und das ist natürlich auch der Erfahrung zu danken, auch das mal auszuprobieren und auch festzustellen, dass man eben nicht gesteinigt wird, wenn sowas passiert. Ja? Sondern dass die Leute, mein Claim ist ja perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner, sondern dass die Leute das eher sympathisch finden, wenn du eben deine menschliche Seite in dem Moment zeigst. Das kannst du auch nicht planen.
Ja. Aber ich glaube, Sonja, und du hast ja, guck mal, du hast vorhin schon so viele wichtige Sachen gesagt, die dich, glaube ich, sehr auszeichnen. Du standest schon immer auf der Bühne, deine drei Bands, all diese ganzen Sachen, ne? Und ich glaube schon, dass das, du kommst da auch mit einem Selbstverständnis, das dir, glaube ich, auch eine gewisse Leichtigkeit gibt. Und ich glaube, das Ziel, da so hineinzuwachsen. Und genau dann funktioniert es auch, wenn man auf der Bühne dann so selbstbewusst ist und ehrlich ist, dass man sich auch nicht dafür schämt, wenn man in einer Situation ist, die man als hier ist jetzt was schiefgelaufen deutet, ne? Aber wenn damit, das ist ja immer, wenn dann der Speaker, die Speakerin auf der Bühne total nervös aus dem Konzept ist, dann ist es im Publikum irgendwie auch ganz schlimm. Und wenn total, die Person da vorne, ne? Aber da überhaupt rein, also dass man da so drüber steht, diese Souveränität hat, damit auch locker umzugehen. Und ich glaube, da hilft wieder das, was du vorhin schon gesagt hast, immer wieder dieses Üben und sich selbst erleben. Üben. Ja? Und ganz viel Improvisationstheater machen und Scheiterheiter. Also das ist schon mal super. Ich würde gerne noch von dir als Expertin, und ich bin sicher, ihr alle, die ihr heute hier zuhört, für euch ist es auch super spannend, nämlich das Thema, du hast vorhin schon diesen Apothekerin-Schrank, was gibt es denn da in diesen Schubladen des Schauspiels? Was können wir denn aus dem Schauspiel, weil das habe ich ja nie gemacht und ich weiß aber, dass es im Schauspiel so viel tolle Techniken und Übungen gibt. Was können wir denn, hast du vielleicht drei Tipps, Techniken, wie auch immer, Ansätze aus dem Schauspiel, die wir für unsere Businessbühnen, Keynotes, Vorträge, TEDx-Talks, hast du so drei Sachen, die du uns mitgeben kannst?
Ja, also die erste Sache, die ich aus dem Apothekerschrank hole, ist das Behaupten. Also es heißt im Schauspiel, du behauptest deine Rolle. Jetzt kann man sagen, ja Sonja, du hast aber vorhin gesagt, ich soll meine Rolle leben. Ja, aber wir sind ja nicht immer sofort in der Rolle. Ich nehme mal ein Beispiel. Du wirst frisch Führungskraft und bist auf einmal in der Situation, dass du eben vor deinem Team sprechen musst. Und du hast das nicht gelernt. Ja, also du bist nicht durch eine Speaker-Ausbildung oder sonst was. Das ist auf einmal dein Job. Das heißt, du behauptest diese Rolle. Du bist jetzt eine Führungskraft. Beispiel aus meiner Vergangenheit, um euch das zu verdeutlichen. Ich habe von 2012 bis 2016 als Trainerin, als externe Vertriebstrainerin in einer Bank gearbeitet. Meine Bankzeit war aber eben schon sehr lange her. Und ich weiß noch, ich saß in meinem Toyota Corolla damals vor der Filiale, mein erstes Coaching mit dem stellvertretenden Filialleiter, den ich jetzt das neue Vertriebskonzept nahebringen sollte. Ich hatte aber, weißt du, natürlich hatte ich mir das angeguckt und ich hatte 2 Tage Schulung dazu, aber mir ging doch ein bisschen der Popo auf Grundeis. Ja. Und dann habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich behaupte meine Rolle. Ich gehe da jetzt rein. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass das ein guter Tag wird, dass ich ihm helfen kann, dass ich die richtigen Fragen stelle und so. Und das hat mir total geholfen, weil ich da mit einem anderen Selbstbewusstsein reingegangen bin.
Also lass mich mal kurz einhaken. Ist das also etwas, was vorher stattfindet? Ist das eine Art Mindset, Manifest? Also das Behaupten passiert als Wirkung auf der Bühne, ist aber etwas, was ich vorher mit mir selbst mache?
Genau, das mache ich und ich bleibe aber in dieser Rollenbehauptung drin. Mhm. Ne? Also ich lege das da nicht ab, sobald ich durch die Tür der Filiale gehe, sondern ich sette mich quasi auf diese Rolle. Mhm. Im Schauspiel machst du ja auch Rollenarbeit. Das heißt, du guckst dir an, was ist die Vita der Person oder schreibst dir eine oder so. Und in dem Fall ist es was, okay, du kannst dich natürlich tiefgehend darauf vorbereiten und kannst sagen, okay, was macht denn jetzt eine Führungskraft aus? Was soll ich denn ausstrahlen? Wie ist denn meine Position als Führungskraft? Das ist innere Arbeit. Ja, also das ist einfach so. Was dir dabei helfen kann, und das ist Tipp Nummer 2, ist der sogenannte Subtext. Der Subtext ist die Emotion, die ich unter einen Text lege. Sprich, ich nehme da auch immer das Beispiel, ich soll zum Beispiel eine total Verliebte spielen vor der Kamera oder auf der Bühne. Nehmen wir mal die Bühnensituation. Mein Partner hat aber Knoblauch gegessen. Ich hasse Knoblauch, ja. Und auch sonst ist er mir nicht mehr so sympathisch wie beim Casting. Ich habe aber nichts anderes. Ich habe ja unterschrieben, wir spielen jetzt diese Rolle. Liebe, Schmetterlinge im Bauch, kann ich dabei nicht so richtig empfinden. Ja? Also gucke ich in meinem Leben, wann habe ich denn das letzte Mal Schmetterlinge im Bauch gehabt? Ja, also wann war ich mal so richtig verliebt? Da grabe ich dann ein bisschen und dann erinnere ich mich an diese Emotion und nehme diese Emotion mit unter den Text. Und das, ich schwöre, das klappt super. Ich habe das bei jemandem gehabt, der wirklich einen Stock im Hintern hatte, Entschuldigung, wenn ich das so sage, bei seiner Präsentation. Und dann haben wir geguckt, was macht ihn glücklich im Leben, wo ist er richtig, er selbst? Und das war dann bei ihm der Fall der Feuerwehr. Da bin ich ein bisschen reingegangen, analysiert. Die Speech war hinterher um 180 Grad gewendet.
Also der hat die Freude über seine Liebe zur Feuerwehr geweckt, mitgenommen und dann auf diese Businessbühne getragen.
Richtig, toll. Genau. Und das ist der Subtext, das ist die Emotion, da gehe ich mit einer ganz anderen Emotion rein. Hat auch ein bisschen was mit Mindset zu tun, weil ich natürlich die Angst ein bisschen nach hinten schiebe.
Ja.
Und dann ist es jetzt wirklich aus dem Schauspiel oder ist es einfach aus der Körpersprache? Je bewusster ich mir meiner Körpersprache bin, desto mehr kann ich da natürlich auch von außen Einfluss nehmen. Also wenn ich wie ein Schluck Wasser auf die Bühne gehe, dann habe ich sicherlich ein anderes Selbstbewusstsein, als wenn ich aufrecht da reingehe. Und man kann jetzt gar nicht alle drei Tipps richtig voneinander trennen, weil das für mich alles ineinander hergeht. Ne? Ich befinde mich dann in diesem Mindset zu sagen, so und jetzt, jetzt habe ich eine gute Speech. Vielleicht noch einen Bonustipp sozusagen, was kann ich noch wirklich von der Bühne mitnehmen, vom Schauspiel. Wir sagen im Schauspiel immer, egal wie groß das Theater ist oder auch wie klein, wir senden unsere Stimme bis ans Ende, dass die letzte Reihe uns hört. Genauso ist es natürlich auch mit meiner Ausstrahlung. Wir senden, und ich meine, früher gab es ja keine Mikrofonie, ja, da haben die Schauspieler Amphitheater gefüllt mit ihrer Stimme. Und das ist was, was ich auch jedem empfehlen kann. Spielt nicht für die ersten zwei Reihen, sondern sendet eure Präsenz, eure Ausstrahlung so, dass es auch die letzte Reihe erreicht, dass es auch jeden hinter der Kamera erreicht und nicht nur hier vorne im Kleinen.
Das finde ich klasse. Ich sage meinen Leuten auch immer, übt es mal zu Hause, erzählt es eurem Kaktus, macht ein bisschen im Wohnzimmer euer Setup, da sitzt der Kaktus, da der Teddybär, da das Lieblingsbuch, ne, dass ihr auch so ein bisschen in diese Übung reinkommt, das mit dem Senden, dass wir die Leute erreichen. Wenn man halt keine Leute hat, nimmt man halt das, was so zu Hause ist. Das finde ich klasse, weil das, ich finde, deine Tipps, die kommen so, die kommen so zusammen in so eine Energie, in so eine Präsenzenergie. Ne? Und es zahlt wieder auf das ein, was du auch schon gesagt hast. Und da bin ich absolut bei dir, die Vorbereitung. Und die Vorbereitung ist nicht nur die Speech, sondern wirklich diese
Das Üben, das auszusprechen. Entschuldige, wenn ich dir da reingehe, weil natürlich habe ich es oft, guck mal, das ist eine tolle Story, die wir da jetzt gefunden haben, ne? Oder ein tolles Bild, mit dem ich das metaphermäßig überbringen kann. Das reicht nicht. Das geschriebene Wort ist anders als das gesprochene Wort. Zur
voll.
Vorbereitung, ich finde es super mit dem Kaktus und dem Teddy und dem Buch, das habe ich noch nicht gehört, das finde ich super. Aber es wirklich, das merke ich bei meinen Comedy-Stücken auch. Ja, ich schreibe die manchmal, und das klingt jetzt wirklich blöd, aber ich lache mich dann manchmal selber kaputt, was mir da gerade irgendwie eingeflüstert wird oder was auch immer, was für Ideen mir kommen. Und dann spreche ich es laut aus und denke, Okay, geschrieben ist es witzig, aber gesprochen kommt der Punkt nicht rüber. Ja. Ne? Deswegen
und das ist laut. Ja, voll. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich komme gerade aus dem Coaching und habe mit einer Klientin zusammen eine Business-Update-Präsentation vorbereitet. Mhm. Und wir haben dann am Ende auch nochmal gesprochen, wie kann sie das jetzt üben, weil es online ist. Ne? Dann habe ich gesagt, hier, nimm dir mal dein Handy, nimm dir deinen Voice Recorder und lauf mal durchs Zimmer und mach diese Introduction. Wir haben gesagt, sie soll erstmal nochmal auf das Why eingehen, sprich das laut, zeichne das auf und hör dir das an. Ich sage immer, und ich weiß noch, bei den Toastmasters war das auch so, wir wurden immer gefilmt. Dann habe ich gedacht, oh Gott, und ich weiß noch, die erste Aufzeichnung habe ich mir, glaube ich, 2 Wochen nicht angeguckt, weil ich hatte so Angst, mich selbst zu erleben. Und als ich dann gemacht habe, ich war so kritisch, ich habe alles gesehen, was schlimm ist. Dann habe ich gesagt, Leute, das ist so eine spannende Liebesreise zu einem selbst, weil wenn man anfängt, sich diese Audio-Recordings, diese Video-Recordings von sich selbst anzuschauen, ist man am Anfang immer so kritisch, zumindest wir kulturell geprägten, vielleicht auch noch wir Frauenwesen, wie auch immer. Ja. Aber dann langsam kommt man zu diesem Punkt, wo man sich mit sich selbst befreunden kann, wie man sich auch zärtlicher und liebevoller sehen kann und sich irgendwann ziemlich top genial finden kann. Ja?
Total.
Und dieses Anfreunden mit der eigenen Stimme. Und genau wie du gesagt hast, also damit man selbst mit sich selbst wärmer wird und dass man es überprüfen kann. Denn tatsächlich sind manche Gedanken, fühlen sich im ersten Moment gut an, wenn man da aber selbst mal das Echo hat und mal reinhört, denkt man sich so ein bisschen schräg oder ein bisschen lang oder aufgeschrieben. Ich habe immer, wenn ich aufgeschriebene Speeches sehe, sage ich immer, würdest du tatsächlich auch, es fällt mir gerade kein Beispiel ein, warte mal, es gibt so gewisse Wörter, die wir im Schriftlichen benutzen, ne? Und die wir aber niemals in der gesprochenen Sprache, also von Tempus, Auswahl und sonst irgendwelche Sachen, das würden wir nicht. So sprechen wir nicht, ne?
Und es gilt, ich habe gerade ein Coaching gehabt mit einer, die mir ihr Webinar vorgestellt hat. Und ich muss sagen, vorgelesen. Ich sage, hast du wirklich die Stunde Webinar komplett aufgeschrieben? Ja. Ich sage, was für eine Arbeit. Ja. Aber ich muss dir leider sagen, man hört es und das macht es nicht authentisch. Ja. Und was ich immer mache, das vielleicht noch also als Tipp, was für mich gut funktioniert, mittlerweile, je öfter du das machst, desto weniger schreibst du es auf. Ja, aber ich habe es ja schon gesagt, meine Bühnenstücke schreibe ich natürlich auch komplett. Ich schreibe auch meistens meine Speeches, wenn ich eine neue Speech schreibe, so eine 20-minütige oder so, die schreibe ich meistens auch einmal komplett runter, um sie dann zu strukturieren und dann zu gucken, okay, kill your darlings, ja, was funktioniert nicht? Oh, der Satz ist zu lang. Ah, warte mal, bin ich nicht auf dem Punkt? Aber dann habe ich es einmal aus dem Kopf, habe es einmal runtergeschrieben, dann strukturiere ich und dann übe ich laut. Das ist einfach so. Es ist Arbeit. Es ist so. Sorry.
Ja, das ist total spannend. Also bei mir hängt das davon ab, wie wichtig und wie, nicht wie wichtig, aber wie was ist denn da das Kriterium, wie einzigartig diese Rede ist? Also bei einem TED-Talk würde ich das auch machen. Ansonsten mache ich das bei meinen Keynotes und Talks nicht. Ich arbeite ja mit so einer besonderen Strukturierungsformel zusammen. Die nehme ich mir als Schablone, gucke meine Talkpoints, sammle die rein und dann habe ich quasi so eine Post-it-Schlange. Und dann habe ich die an der Wand, stelle mich davor und spreche das erste Mal frei. Ne? Und das ist das, wie ich so rangehe. Und deswegen schaffe ich es aber tatsächlich ohne PowerPoint. Aber ich mache auch ganz, ganz, ganz viel ohne PowerPoint. Aber deswegen schaffe ich es tatsächlich auch, eine gute Rede in 15 Minuten vorzubereiten, wenn ich wirklich nur in diese Struktur reingehe. Das ist aber ohne das Üben vorher. Ne? Das schaffe ich
natürlich aber man muss natürlich dazu sagen, du kennst deine Thematiken, du weißt die Punkte, die du rausnehmen möchtest. Ne, also du bist Spezialistin in deinem Thema und fängst nicht beim Urschleim an. Und natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich neulich einen 60-minütigen Vortrag gehalten zum Thema Storytelling, das schreibe ich auch nicht nieder. Ich bin ja nicht wahr. Also ne, da ist es auch so. Da habe ich meine Fakten, da weiß ich, das habe ich da gemacht, das habe ich da gemacht. Da arbeite ich mit PowerPoint, aber auf den PowerPoint sind halt eher Bilder oder mal ein Wort oder was supportet. Und dann bin ich auch, also da bin ich auch nicht. Aber Man darf nicht vergessen, für solche Speeches gibt es ja eine Grundvorbereitung, die ich irgendwann mal gemacht habe, alles zusammengesucht habe, mein Wissen angereichert. Und wenn ich natürlich aus einem Unternehmen komme und ich bin Experte für meine Themen, dann kann ich das schnell strukturieren, wenn ich weiß, wie.
Ja.
Aber genau, wenn es um einen TED-Talk geht oder, weiß ich nicht, eine große Bühne, wo du eine Keynote von 18, 20 Minuten hast oder noch kürzer, dann muss es auf den Punkt vorbereitet sein.
Ja, ja. Und, je kürzer, desto
schwieriger.
Fällt jedes Wort
total.
Ins Gewicht. Ja, genau. Super total. Spannend. Liebe Sonja, wir können noch ewig weiterquatschen. Ich habe noch eine inhaltliche Frage an dich, die letzte, und dann eine Zukunftsfrage. Die inhaltliche Frage, ich möchte gerne nochmal aufs Thema Humor kommen. Du hast vorhin schon so viele gute Sachen zum Thema Humor gesagt. Ich bekomme immer wieder mal die Frage oder den Wunsch, ich möchte gerne witzig sein auf der Bühne. Wie mache ich denn das mit dem Thema Humor? Und dann sage ich immer, Humor ist so auch die Königsklasse beim Speaking. Ich plane Humor gar nicht. Also ich plane Stories, ich plane Beispiele und ich bin sehr viel unfreiwillig lustig und das ist sehr lustig. Und damit rechne ich auch und dafür bin ich auch mittlerweile sehr, sehr, sehr offen. Aber was sagst du denn zum Thema vorbereiteter Humor? Ich möchte noch eine Klammer auf, Klammer zu hinzufügen. Nämlich finde ich das unter anderem so schwierig, weil Witze, finde ich, so ein großes Fettnäpfchenpotenzial haben.
Total.
Und Fettnäpfchenpotenzial meine ich jetzt sehr empathisch. Mir ist eine nicht diskriminierende Sprache extremst wichtig. Und ich finde, dass viele von unseren klassischen Witzen in die Richtung irgendwie Stereotype reingehen, sei es Männer, Frauen, sonst irgendwie was. Und von daher wirklich so Witze einzubauen, finde ich total schwierig. Von daher ist meine Antwort immer so, das muss man dann echt sich gut überlegen. Man muss es testen, immer vorher testen, Feedback holen. Ne? Mhm. Und ich finde halt immer so spontan, unvorbereitet, witzig, am authentischsten, am witzigsten. Aber du bist da ja nochmal Profi von der anderen Seite. Hast du Tipps für geplanten Humor auf Businessbühnen?
Ich würde am liebsten sagen, nein. ich finde geplanten Humor ganz schwierig. Also du hast eben schon was Wichtiges gesagt. Geschichten zu erzählen, in denen was Lustiges drin vorkommt. Am besten, was mir persönlich passiert ist. Mhm. Oder diese Geschichte, ich nenne die immer meine Lampenfieber-Story vorhin von dem Kollegen, der eben auf die Bühne gegangen ist. Das ist ja Situationskomik, die entstanden ist, die ich dann widerspiegel durch die Geschichte, die ich erzähle, oder diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe von meinem Pianisten, dass der dann so spontan reagiert und sagt, nö, keine Ahnung, wo du gerade bist. Das sind aber keine Witze. Das ist Situationskomik. Das ist etwas, was ich erlebt habe und wiedergeben kann. Du hast eben schon was ganz Wichtiges gesagt. Witze sind oft zu Lasten anderer. Mhm. Ja, also richtig geplante Witze. Dann haben wir den Blondinenwitz, um mal dabei zu bleiben. Ich persönlich habe da kein Problem damit, wenn da jemand einen Blondinenwitz macht. Ja, ich bin seit über 40 Jahren blond, ich kann damit umgehen und ich habe das nötige Selbstbewusstsein. Du wirst natürlich bei einer Speech nie alle erreichen. Ja, also das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Nie finden dich 100% der Leute einfach super duper cool. Aber wenn du einen Witz machst, ist die Gefahr einfach, dass du Menschen auf den Schlips trittst. Und auch wenn du es nicht möchtest, die Gefahr gibt es natürlich immer. Versuch doch, wenn ihr unbedingt Humor einbauen wollt, versucht es mit Geschichten. Versucht es mit Geschichten, die witzig sind, die ihr erlebt habt, wo ihr schon festgestellt habt, Leute haben drüber gelacht oder wo ihr heute selbst über euch lacht. Und auch da ist die Gefahr, dass nicht alle das witzig finden, dass Markus diesen Spruch gemacht hat. Ja, also mein Pianist in dem Moment. Ich finde, also für mich steht ja immer die Authentizität im Vordergrund und ich wurde gerade gefragt in einem Webinar, aber was ist, wenn ich das unbedingt machen möchte, aber mich nicht wohl damit fühle? Und hast du eben schon gesagt, probiert es aus, macht es weiter. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ihr feststellt, ach guck mal, jetzt bin ich an dem Punkt, die Leute lachen. Weil Witze erzählt man ja auch nicht einfach wie Fritzchen kommt in den Laden und ich kann nicht mal Witze erzählen, sondern Witze sind ja auch im Prinzip eine Geschichte, die ich modulationsmäßig, körpersprachemäßig unterstreichen muss, damit sie witzig sind. Und dann muss ich halt herausfinden, was passt zu mir? Wie ist der Witz witzig? Und letzter Punkt zum Thema Humor. Humor ist so individuell. Wenn ich mit meiner Wirkungsfigur arbeite, also wie willst du wirken und so weiter, und jemand sagt humorvoll, sage ich, dann lass uns das bitte definieren. Denn es gibt Menschen, die feiern Barbara Schöneberger für ihren Humor. Habe ich in einem Vortrag erlebt, hatten wir Barbara Schöneberger als Beispiel. Eine Barbara Schöneberger finde ich witzig, die Frau neben ihr, oh Gott, die finde ich furchtbar. Mhm. Ja, also wenn ihr Humor benutzt, seid euch dessen bitte bewusst. Es kann einfach total ambivalente Reaktionen hervorrufen. Schöne Geschichten, die vielleicht einen witzigen Charakter haben, kommen oft besser an als reine platte Witze.
Ja.
Sorry, lange
super.
Antwort.
Nee, das war super. Das war jetzt nochmal ein super Abschlussimpuls. Liebe Sonja, wir treffen uns auf jeden Fall wieder. Ja. Es hat super viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für deine super hilfreichen Tipps und für deine Stories und fürs Dasein und fürs Teilen und fürs Supersein, wie du bist. Jetzt könnte es natürlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur mir so gehen, sondern vielen auch von unseren Zuhörerinnen, dass sie sagen, oh, die Frau finde ich toll. Und gerade auch so mit diesem Thema Schauspiel und aus dem Gesangsbereich, Stimme und so weiter, mit der Frau möchte ich gerne unbedingt zusammenarbeiten. Deswegen habe ich jetzt zwei Zukunftsfragen an dich, nämlich die erste, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Und die zweite, wo finden wir dich denn?
Also, ich komme mal erst auf die zweite zu sprechen. www.sonja-gründemann.de mit UE.
Gründemann. Linken wir auch alles nochmal in den Shownotes.
Super. Da findet ihr alles über mich. Da findet ihr auch einen Link zu meinen Bühnenprogrammen. Die Bühnenprogramme findet ihr auch unter typischfrau.de. Also das ist alles verwoben da. Ich bin bei LinkedIn aktiv, bei Instagram auch. Also das sind so meine aktivsten Kanäle. Und wie kann man mit mir arbeiten? Naja, es gibt natürlich die Möglichkeit, ich gehe in Firmen zum Beispiel und arbeite mit Menschen. Ich mache Einzelcoachings. Da gucken wir erstmal, an welchem Punkt bist du denn? Was brauchst du denn? Ist es eher ein Feinschliff, weil du schon total erfahren bist? Möchtest du vielleicht eine neue Speech erstellen? Das ist ja immer eine individuelle Sache. Und da habe ich unterschiedliche Pakete, die man dann buchen kann, so dass wir zusammenarbeiten. Für mich ist es immer wichtig, dass es auch zu der Person passt, die da kommt. Ist es eher zum Beispiel ein Elevator-Pitch, ein Kurz-Pitch, oder ist es wirklich ein Talk oder eine Präsentation, die ich vorbereite?
Das finde ich grandios. Also auf jeden Fall unbedingt checkt mal Sonjas Webseite aus, denn da findet man super spannende Angebote und auch lustige Infos über sie, zum Beispiel der Lesewettbewerb und auch über deine Bandzeit und alles Mögliche. Also es ist wirklich auch eine sehr unterhaltsame Webseite. Kann ich empfehlen. Danke. Noch mehr empfehlen kann ich natürlich direkt Zusammenarbeit mit Sonja. Und unter uns gesprochen, ich bin immer auf der Suche gewesen nach Kolleginnen, die mit denen ich wirklich auf Augenhöhe gut zusammenarbeiten kann, die ich gut empfehlen kann. Und für mich sind immer drei Kriterien extrem wichtig. Das erste ist, dass die Person einfach knallermäßig gut ist. Das zweite ist, dass die Person super zuverlässig ist, professionell ist und einen sehr hohen Serviceanspruch hat. Und das dritte ist, dass diese Person menschlich einfach empathisch da ist und den Menschen zugewandt ist. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, das ist nicht so einfach, diese Dreierkombination zu finden. Und in Sonja habe ich das gefunden. Also ich sage völlig neidlos und konkurrenzlos, bitte unbedingt mit Sonja zusammenarbeiten und empfehle Sonja natürlich selbst auch immer weiter. Und ja, also von daher Herzensempfehlung. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Sonja, für all deine ganzen Tipps. Und ich hoffe natürlich, dass du, die du uns jetzt hier gelauscht hast bei unserem Speakerinnen-Plausch, dass du ganz fleißig mitgeschrieben hast, dass du mindestens 1 bis 3 super wertvolle Tipps für dich hier mit rausnehmen kannst, die du auch direkt bei deiner nächsten Keynote-Präsentation umsetzen kannst. Ich lade dich herzlich natürlich auch ein, unsere Folge hier in deinem Netzwerk auch zu teilen für alle Menschen, die auf der Bühne schon stehen, besser werden wollen und auch auf die Bühne rauf wollen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du jetzt gerade aus dieser Episode auch nochmal so einen Ansporn mitgenommen hast, dich noch mehr auf der Bühne zu zeigen. Weil das, was Sonja auch heute so gesagt hat, was so wichtig ist, ist dieses Authentische, ne? Und ich weiß, wie viel das mit Mut zu tun hat. Es ist aber so, je mehr wir auf der Bühne sind, desto mehr können wir strahlen, desto mehr können wir tatsächlich auch das, was wir tun wollen, nämlich dem Publikum, der Welt da draußen was mitgeben, desto effektiver sind wir darin. Und das sage ich immer zu jedem Abschluss von jeder Podcast-Folge. Wenn du es nicht machst, kann es niemand für dich machen. Denn diese Kombination aus deinem Wissen, deiner Erfahrung und deiner Persönlichkeit, wenn das alles zusammenkommt, dann ergibt das ein einzigartiges Geschenk. Und mit diesem Geschenk auf deine Art und Weise kann niemand anders auf der ganzen Welt auf die Businessbühnen gehen. Von daher, mach das bitte und hab wahnsinnig viel Redefreude dabei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sie mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du Feedback für mich hast, schicke es mir an contact@barbarabosch.com. Hör bei der nächsten Folge wieder rein und frag dich in der Zwischenzeit, welchen einen mutigen Schritt du gehen kannst, der dir mehr Sichtbarkeit als Speakerin für deine Botschaft gibt. Bleib mutig, bleib empathisch, bleib empowered.